Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Schule im digitalen Wandel». Ich führe heute ein Interview an einem besonderen Ort mit einem Gast, der ganz viel zu erzählen hat. Herzlich willkommen, Bobby Wegemann. Bitte erzähl euch doch ein bisschen, wer bist du, woher kommst du, woher gehst du in der nächsten Zeit?
Ja, also mein Name ist Bobby Wegemann. Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und einen Teenager noch daheim. Und ja, also tätig bin ich jetzt hier an der evangelischen Sonderschule, am Schulheim Langhalde in Abtwil, und ich bin dort Institutionsleiter. Ja.
Das klingt spannend. Schulleiter, gerade heute war in der Zeitung wieder zu lesen, Schulleiter sind gesucht, der Job ist anspruchsvoll. Was hat dich bewogen, hierher zu kommen?
Mhm. Vielleicht gerade darum, weil es nicht nur eine Schulleiterstelle ist, sondern eine Institutionsleiterstelle. Das heisst, ich habe den ganzen Verantwortungsbereich auch für die Sozialpädagogik, den ganzen Wohngruppenbereich, den ich auch führe und leite. Und ich habe auch die Schulleiterfunktion in einer Person. Das ist mal ein Grund, weil ich die Ausbildung sowohl im sozialpädagogischen wie auch im schulisch-pädagogischen Bereich habe.
Du kommst wirklich aus beiden Bereichen?
Das ich komme aus beiden Bereichen.
Für eine Institution wie hier ein Glücksfall auch?
Ja, auch für mich, weil jetzt kann ich alles irgendwie...
Ja, genau, das kannst du auch verbinden miteinander.
Ja, und das macht Spass, das mache ich gerne. Dann ist Pädagogik meine Leidenschaft. Das, ich weiss, es gibt Menschen, die haben andere Hobbys. Aber Pädagogik würde ich fast schon als Hobby bezeichnen, das ich zum Beruf machen konnte. Und die Langhalde ist einfach ein Ort, wo Leidenschaft gefragt ist. Das ist wirklich, da ist man den Kind nicht, da ist man, da schafft man eng zusammen, da schafft man persönlich zusammen, das ist nicht so irgendwie abgehoben oder so. Und diese Leidenschaft, die hat mich gepackt.
Aha. Du sagst, mit den Kindern und Jugendlichen, die man hier in der Langhalde betreut, ist man eng zusammen. Was für Kinder und Jugendliche besuchen eure Schule, eure Institution? Wer ist hier daheim?
Also grundsätzlich haben wir ja Kinder und Jugendliche ab der 1. Klasse bis zu der 9. Klasse. Und die kommen einfach mit sozialen Schwierigkeiten. Sie haben im Umgang miteinander oder mit Erwachsenen haben die Schwierigkeiten. Sie haben zum Teil auch Diagnosen in diesem Bereich oder sogar Mehrfachdiagnosen. Da nur um ein paar Beispiele zu sagen, das könnte Autismus-Spektrum-Störung sein, das könnte ADHS, ADS oder irgendeine Hierarchieumkehr oder Traumatisierung und. Also es sind einfach so Geschichten, wo ein Kind schwierig macht, mit anderen Kindern zusammen in einer Schulklasse zu sein. Und die dürfen bei uns nochmal ganz ein anderes Umfeld kennenlernen.
Mhm. Das heisst, bei euch haben wir Kinder aus der Regelschule, die dort wie nicht mehr ihren Platz gefunden haben. Und dann geht da nämlich auch über den Schulpsychologischen Dienst, wo es Gespräche gibt mit Eltern. Oder wie läuft das? Muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist eigentlich der Nagel auf den Kopf drauf. Es ist ja so, dass wenn es immer schwieriger wird, ist man nur noch so in dieser Negativspirale drin, oder? Und das Kind wird durch das nicht einfacher, es wird eigentlich frustrierter und immer auffälliger, und dann ist es in so einer Regelschule nicht mehr haltbar, nicht mehr tragbar, dass das Kind irgendwie nur einzeln beschult wird, und das hat auch wieder negative Folgen für das Kind, massive negative Folgen. Und irgendwann sagt man, ja, es braucht etwas, und das muss der schulpsychologische Dienst, muss eigentlich ein Gutachten erstellen und den Antrag stellen. Und für das nehmen sie mit der Sonderschule Kontakt auf. Die Eltern können schauen, wir können ihnen das vorstellen, wie wir arbeiten und unsere Pädagogik erklären und dürfen sich das anschauen. Und wenn sowohl der schulpsychologische Dienst als auch die Eltern das sehen und wir haben den Platz frei und sehen es auch, dann nachher kommt es dann zu einer Platzierung.
Mhm. Also es ist auch noch ein langer Weg, auch noch vom schulpsychologischen Dienst, bis dann ein Kind da kann eintreten braucht. Es sind wirklich noch einige Gespräche und Besuche in dem Fall, oder noch?
Also bei uns geht es relativ schnell, aber alles, was vorher ist, ist elendlang. Und ich sage elendlang, weil es ist ein Leidensweg für Kind. Aber wenn's dann mal, wenn man mit uns Kontakt aufnimmt, dann gebe ich einfach bekannt, ob wir grundsätzlich freie Plätze haben. Wenn das Interesse da ist, tue ich das Kind auf eine Warteliste nehmen. Und sobald die Gespräche geführt worden sind mit dem schulpsychologischen Dienst und mit den Eltern, dann könnt ihr hier ein Erstgespräch machen. Und nach dem Erstgespräch mache ich gerade eine Schnupperzeit ab. Und gerade nach der Schnupperzeit wird gerade entschieden, ob es platziert wird oder nicht. Weil mir ist es sehr wichtig, dass das Kind nicht mehr lange in dieser Unsicherheit muss leben muss.
Dass dann wirklich eben Klarheit besteht, wie geht es weiter, wo ist mein weiterer Weg, wo ist mein nächster Platz.
Ja, genau.
Wenn die Kinder hierher kommen, die Probleme sind dann aber nicht einfach weg. Wie arbeiten die da? Wie sind die unterwegs? Wie sind die aufgestellt?
Ja, das ist eigentlich eine verrückte Sache. Also weißt, wenn wir jetzt so uns das überlegen, dass nehmen wir ein Kind raus, wo das System sprengt von einer Schule. Und nehmen 11 von denen und stecken sie in eine Klasse.
Ja, da muss man nicht lange studieren. Dann weiss man, wie herausfordernd das da sie ist.
Genau. Und dann fragt man sich so, ja, machen die anders, oder? Also wir haben gewisse Vorteile gegenüber der Regelschule. Wir haben einen anderen Betreuungsschlüssel. Der ist meiner Meinung nach nicht genügend. Auch bei uns nicht. Weil die gesellschaftlichen Schwierigkeiten nicht mehr die gleichen sind wie vor 20, 30 Jahren. Und wir haben eigentlich immer noch den Betreuungsschlüssel.
Der Schlüssel ist dann immer noch der gleiche wie...
Ja, und das ist sehr ungünstig. Und was wir auch noch machen, wir müssen ein Klasskonzept haben. Wir müssen ein pädagogisches Konzept haben, wo wir wissen, wir können handeln, wir können reagieren. Ohne ein klares Konzept funktioniert da nicht. Und wir haben natürlich top ausgebildete Leute. Wir haben Heilpädagogen, wir haben Sozialpädagogen. Und wir arbeiten sehr eng zusammen. Und wir haben das Konzept aufgestellt, so dass wir eigentlich immer Handlungsoptionen haben. Das Schlimmste ist, wenn man keine Handlungsoption mehr hat, das kennst du von der Schule, wenn die Lehrperson einfach sagt, ich habe alles ausprobiert, alles gemacht und ich komme nicht weiter.
Und vor allem, ich weiss nicht weiter, oder? Also eben, dass man mal ansteht, ist eins, aber nachher das Gefühl, keine Handlungsoptionen mehr zu haben. Ja.
Das finde ich das Schlimmste für die Lehrpersonen. Das ist das Leiden für die Lehrpersonen. Und da haben wir eigentlich in der Zusammenarbeit von diesen beiden Bereichen, Sozialpädagogik und Heilpädagogik, haben wir da etwas Gutes gefunden, einen klaren Prozess, dass wir immer eigentlich handlungsfähig bleiben können.
Ja, das stellen wir da schon noch herausfordernd vor, auch mit die vielen Absprachen, die dann schon nötig sind. Da braucht eine höhere Bereitschaft von Sozialpädagogen, Pädagoginnen wie auch von den Lehrpersonen.
Ja, das braucht es. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann wird es sofort schwierig im Betrieb. Das funktioniert eigentlich nur so. Da gibt es vollkommen recht.
Ja. Du hast vorher gesagt, die Kinder kommen aus der Regelschule. Was würdest du dir wünschen von der Regelschule? Gibt es da etwas, wo du denkst, jetzt aus dieser Sichtweise von der Sonderschule, da könnte die Regelschule anders machen? Oder findest du da, nein, jede Schule macht, was sie kann und es sind ihre Möglichkeiten? Gibt es da etwas in der Zusammenarbeit oder in der Übergabe, wo man noch könnte, von der Regelschulseite her, das interessiert natürlich mich sehr, gibt es da noch etwas, was man könnte optimieren?
Ja, man kann, glaube ich, vieles optimieren. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt, bevor ich die Stelle antreten habe, als Institutionsleiter oder Langhalden, bin ich an einer Regelschule gewesen mit 850 Schülerinnen und Schülern und bin Schulleiter für den Förderbereich gewesen. Das heisst, ich habe die ganzen integrativen Massnahmen gesteuert, auch integrative Sonderschüler haben wir gehabt, Kleinklasse und so weiter. Ein ganzer Therapiebereich war auch bei mir gewesen. Das heisst, ich weiss sehr genau, wie es funktioniert in diesen Schulen. Aber wenn du mich fragst, was ich mir wünsche, würde ich mir eigentlich etwas wünschen, dann müssen wir die Schule kehren. Ich will eigentlich eine stärkenorientierte Schule. Das ist mein Ansatz, den ich schon seit vielen, vielen Jahren verfolge. Ich bin überzeugt, dass man ungewollt eine defizitorientierte Bildung haben. Mhm. Das ist eigentlich auf jeder Ebene, die ich schaue, ist es immer defizitorientiert. Das Kind ist immer mit dem beschäftigt, was es nicht kann. Mhm. Und das ist wissenschaftlich mehr als einmal erwiesen, dass das eine negative Folge hat auf die schulische Entwicklung, aber auch die soziale Entwicklung von einem Kind. Und mein Traum wäre, dass wir ja alles sternorientierte Schulen hätten. Allerdings ist die Frage ein bisschen witzig, weil wenn das so wäre, bin ich überzeugt, braucht es keine Sonderschulen mehr.
Ja, aber wäre trotzdem wünschenswert, oder?
Ja, genau.
Jetzt nehme ich jetzt mal an, jetzt bist du, seit man will, hier lang halten, du wirst die Stärkeorientierung auch hier an dieser Schule wollen umsetzen, oder sind da schon dran? Erzähl mal, was steht da und was sind die nächsten Schritte?
Ja, wir sind voll dran und mit viel, viel Enthusiasmus und Begeisterung und viel Energie. Wir haben eigentlich angefangen im letzten August und jetzt so im Mai haben wir eigentlich ein ganzes Konzept zusammen, dass wir ab August dann starten mit der stärkorientierten Schule. Und ich sage, das geht auch an einer Sonderschule, das geht an jeder Schule, das ist einfach unabhängig. Und wir haben mit viel Energie haben wir das erarbeitet, es hat viel gekostet, muss ich auch sagen. Ich bin sehr stolz auf ein sehr engagiertes Team. Und das ist nicht nur so dahingesagt. Also jede zweite Woche eine Sitzung, jeden Monat ein bis zwei Teamarbeitshalbtage. Und das seit dem Sommer. Mhm. Und dann noch all die anderen Sitzungen und Zeug, das zähle ich gar nicht alles auf.
Das Tagesgeschäft läuft ja trotz allem weiter, weil da ist ja übergeordnet.
Und sie haben alle mehr geleistet, als sie eigentlich gezahlt werden dafür, das muss ich auch sagen. Aber ich glaube, es wird sich dann hinten aus auf die Jahre lohnen. Wir wollen auch wirklich miteinander den Weg gehen und etwas entwickeln. Und jetzt stehen wir eigentlich an dem Punkt, dass wir sagen, aber August starten wir mit dem. Natürlich haben wir noch viel Luft nach oben. Wir müssen auch noch viel evaluieren, was von dem wirkt so, wie wir wollen. Wir haben klare Zielsetzungen. Erreichen wir die so? Oder müssen wir noch die Schrauben noch ein bisschen drehen, ein bisschen verstellen?
Justieren. Aber das ist ja immer, das ist ja ein fortlaufender Prozess, weil auch
im besten Fall schon.
Sind nicht immer gleich und auch jugendliche Kinder, Schülerinnen und Schüler sind ja nicht immer die gleichen. Also wir haben auch nicht alle die ganz genau gleichen Bedürfnisse.
Genau.
Ja. Was haben Sie denn konkret jetzt so ein Neues angedenkt?
Also neu ist so, dass wir alles, was irgendwo in eine Defizitorientierung hineingeht, dass wir die ein bisschen mal als erstes rausnehmen. Das bedeutet, wir werden sicher, und das ist nichts Neues, wir machen auch die Regelschule im Kanton St. Gallen keine Noten mehr geben. Wir machen Bewertungsanlässe. Das haben wir zum grossen Teil aber auch schon gemacht. Mhm, also wir arbeiten mit Bewertungsanlässen, das Kind kann sich Kompetenzen aneignen und wenn es die Kompetenz hat, dann kannst du es quasi anmelden und sagen, ich bin bereit zu beweisen, dass ich die Kompetenz erfüllt habe. Und dann wird das müssen beweisen und wenn es das nicht geschafft hat, dann geht man Rückmeldung machen, den und den Bereich hast du jetzt schon erfüllt. Um die Gesamtkompetenz erfüllt zu haben, muss man das und das dann auch nochmal und dann schauen wir, machen wir also gerade als Zielsetzung für die nächste Woche.
Also eigentlich wirklich so ein Förderkreislauf, oder? Man fängt an mit etwas im Arbeiten, man erarbeitet sich Kompetenzen, man hat irgendeine Beurteilung, also eben einen Anlass, man kann zeigen, was ich schon kann und dann schaut man gerade neu den neuen Förderkreislauf wieder können genau anzufangen.
Und das tun wir auch unterstützen natürlich mit ganz praktischen Dingen. Also zum Beispiel werden wir tun wir die Förderplanung, die wir haben, die tun wir einfließen lassen, direkt dann in Wochenplan. Sie arbeiten dann mit Wochenplan, wo sie jede Woche nachher schauen, was habe ich erreicht und bin ich zufrieden und so. Da ist ein bisschen Selbstbeurteilung. Und dann werden sie so wie gecoacht mit dem Wochenplan und die Erstklässler, die brauchen natürlich 99% Coaching und der 9. Klässler ist dann vielleicht gerade umgekehrt. Das versucht das möglichst selbstständig zu machen und der Coach tut nur noch das mit ihm anschauen und beurteilen. Und das andere ist, dass wir natürlich auch mit Portfolio arbeiten, das ist ganz wichtig. Sie müssen ja sehen, was sie erreicht haben und sie müssen ein Beispiel haben im Portfolio, wo sie können sagen, das habe ich können und das habe ich gemacht. Mhm. Und das führt dazu, dass sie sich besser einschätzen können.
Ja.
Dort würde ich noch gerne etwas dazu sagen. Schnell ausführen. an jeder Weiterbildung, wo ich gegangen bin, hat die Studie zitiert.
Mhm. So. Ja, das ist jetzt gerade ein neues Buch rausgekommen, oder?
Ja, genau. Jetzt sind es schon bei 254.
Ich weiss nicht, das ist so eher Englisch.
Ja, genau. Mittlerweile werden es wahrscheinlich schon wieder mehr sein. Mhm. Die werden immer wieder Faktoren überprüfen und messen. Jetzt ist es so, jeder hat, also die Hattie-Studie wird jeder Weiterbildung gebracht und da werden irgendwelche Themen rausgezupft. Aber in 20 Jahren im Bildungswesen habe ich noch nie irgendetwas von der Hattie-Studie gehört über den Punkt Nummer 1. Und der Punkt Nummer 1 ist, einer von drei Punkten, der über 1,0 ist.
Mhm. Ja, und also wirklich, also wo man weiss, das ist lernförderlich.
Das ist extrem lernförderlich. Mhm. Es ist sogar so, dass der Punkt 6 oder 7 nur noch die Hälfte von der Punktzahl hat.
Mhm. Ja, geht dann schnell ab dort.
Es geht extrem schnell ab. Das heisst, wir müssten doch eigentlich alle zuerst einmal absolute Spezialisten werden auf den ersten Punkt. Aber die meisten wissen nicht einmal, was darüber steht. Jetzt könnt ihr böse sein und dich fragen, weisst es du, oder? Aber eigentlich müssten wir ja genau das wissen. Ja. Und das ist ein Punkt, wo ich ganz ernst genommen habe und wo ich in der Hattie-Studie wirklich intensiv gelesen habe und mich mit dem befasst habe. Es geht darum, dass das Kind die eigene Leistungsfähigkeit einschätzen kann. Mhm. Und zwar richtig einschätzen.
Wissen, was ich wert bin, oder? Selbstwert.
Was ich kann. Mhm. Und das gibt den Selbstwert. Das ist fast die Folge davon. Weil ich muss gar nicht wissen, dass ich der Beste bin. Oder es ist genauso ein Unfug zu sagen, ah, du hast ein Strichmännchen gemalt, jetzt, du wirst Picasso werden, wow, super, mhm, oder? Du bist hochbegabt. Und es ist genauso schlecht, was wir machen, sehr oft unbewusst das Gefühl geben, du kannst nichts. Und das machen wir immer wieder, indem wir Fehler zeigen. Das
du kriegst noch nicht, oder? Ich finde das so. Also, ja. Man kommt gar nicht an einen Punkt her, wo man sagt, hey, das war wirklich eine gute Leistung, weil man schaut immer schon weiter und eben sieht immer da, was noch fehlt.
Genau. Mhm. Und wenn wir ein Portfolio machen, dann müssen wir nicht übertreiben. Wir müssen auch nicht irgendwie nur immer das Schöne und das Positive erzählen. Auch das ist nicht gesund für ein Kind. Aber es sieht, hey, das habe ich geschafft. Und jetzt habe ich eine Kompetenz, jetzt gehe ich den nächsten Kompetenzschritt an. Und wenn ich den wieder geschafft habe, kann ich den abhaken, dann kommt er in meinem Portfolio vor und ich sehe es wieder. Und ich kann mich richtig einschätzen. Und das gibt mir eine Selbstsicherheit, ich weiß, wo ich stehe und ich weiß, was ich als nächstes erreichen werde. Und an dem werden wir ganz intensiv arbeiten, der Langhalden in Zukunft. Das ist uns ganz, ganz wichtig, weil das einer der grössten Lernerfolge ist, wo ich auch persönlich kann sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass das wirklich zutrifft. Dass die Kinder ganz anders lernen können. Hat wirklich Impact.
Sehr gut. Wie machen Sie das konkret auf der Unterstufe? Also ich denke, es wird eine ganz andere Form von Portfolio sein, wie Sie das auf der Mittel- oder auf der Oberstufe machen.
Ja, klar. Viel mehr visualisiert. Man muss natürlich da helfen. Das Kind kann noch nicht schreiben, kann noch nicht lesen. Also schafft man mit Bildern. Wenn es eine Zeichnung gemacht hat, tut man mal eine Zeichnung ins Portfolio rein. Man kann auch mal etwas fotografieren. Ein Foto kann ein Kind einschätzen. Ah, da haben wir das gemacht, oder? Mhm. Und die Einschätzung läuft noch so ganz rudimentär mit so Bildchen, Smileys oder Daumen auf und so. Also einfach so die Klassiker. Ach, ja. Und wir müssen es altersgerecht machen.
Ja, natürlich. Je weiter rauf, arbeitet ihr dann mit E-Portfolios, dass ihr auch etwas auf digital habt? Oder wie macht ihr das? Bleibt ihr in der analogen Form?
Also wir starten mit der analogen Form. Und jetzt machen wir so Projektunterricht, der fix im Stundenplan drin ist. Und dann können wir die verschiedenen Kompetenzbereiche verknüpfen. Und ich kann jetzt mal schnell aufzählen, was wir gerade für Projekte haben. Also eins ist zum Beispiel, dass die 9. Klasse muss beim Kanton eine Arbeit machen, die ich normalerweise mache. Sie müssen einen Antrag stellen für einen Umbau und für eine Finanzierung, für eine Erweiterung von einer weiteren Klasse. Und jetzt tun sie sich auf dem Niveau mit dem befassen, dann kommen sie an Problematiken an, wo sie dann auf einmal sagen, ja, aber können wir denn nicht gerade noch das und das auch noch umbauen? Und dann müssen sie sich überlegen, ja, aber gut, wenn wir dann mit einem Kostenbudget von 100'000 kommen, wird es vielleicht abgelehnt. Und jetzt fängt der Denkprozess an und so weiter. Sie müssen alles organisieren, sie müssen planen, sie müssen wissen, sie müssen es pädagogisch begründen, sie müssen sich mit pädagogischen Begründungen auseinandersetzen, sie müssen sich mit Finanzen auseinandersetzen. Sie müssen und Und dann müssen sie auch Sachen berechnen. Sie haben jetzt also auch den Architekt Kohler, der ist jetzt gestern da gewesen.
Dann haben sie mit dem Architekt zusammen so diskutiert. Und
ich war draußen gewesen. Ich bin völlig draußen. Wow. Wir lassen es wirklich die Kinder, also die Jugendlichen machen. Und die tun. Und ja, sie wollen jetzt, dass es ein erfolgreiches Projekt wird, dass wir im Sommer können ein neues Schulzimmer einrichten für 6 weitere Kinder. Und also wie gesagt, die machen das alles selbstständig. Die werden natürlich geleitet durch die Lehrperson, die das, das Ganze begleitet. Mhm. Und auch immer wieder anschauen mit ihnen. Aber es ist nicht so, dass wir das quasi steuern, sondern wir tun eigentlich so coachen. Ja. Und dann müssen sie damit leben, dass es vielleicht einen Absatz gibt.
Ja.
Mhm. Und dann müssen wir vielleicht noch nachbessern und den Antrag anders formulieren.
Ja.
Wird aber eine recht interessante, spannende Erfahrung für sie sein. Und dann haben wir noch Projekte, wie zum Beispiel auch jetzt einen Sandkasten für die neuen Erstklässler, die kommen. Auch da gibt es wieder ganz viel, was man muss machen und Kompetenzen miteinander verknüpfen. Sie machen Moos. Bilder, Moos-Graffiti an der Wand. Auch da gibt es einen Haufen Themen. Da sind wir mehr im Naturbereich.
Ja.
Und das ist eigentlich da, wo wir in Zukunft machen, viel kompetent beim Lernen verschiedene Kompetenzen verknüpfen.
Wie kommt es zu diesem Projekt? Gehen die raus, also schreiben die aus oder kommen die von den Schülerinnen und Schülern her oder ist das aus dem Lehrkörper irgendwie? Wie kommt es zu diesem Projekt?
Also in der Regel machen wir es jetzt so im Moment, dass wir Projekte vorschlagen, weil wir müssen ja wissen, wie wir die Kompetenzen miteinander verknüpfen können. Ja. Wir müssen ja auch den Lehrplan einhalten und wir wollen es ja sogar sehr gut machen. Und auch wenn man ein bisschen einen anderen Weg geht, ist uns der Lehrplan unglaublich wichtig. Wir möchten das Kind viel erreichen. Das Maximum, einfach was möglich ist für sie, ist unser Ziel. Und das geht nur, wenn wir auch ein bisschen so steuern. Und dann suchen wir schon auch Projekte aus. Aber sie können immer mitreden. Also Partizipation ist ganz gross geschrieben bei uns. Und sie können auch Vorschläge bringen. Und der Lehrer muss dann abwägen, kann ich da die Kompetenzen alle abdecken oder nicht.
Ja, aber da ist ja wahnsinnig viel drin. Jetzt gerade bei dem Projekt vom Kanton, das du beschrieben hast, also wenn man von der sprachlichen Kompetenz redet, oder einen Brief schreiben, etwas argumentieren, alles drin und gar nicht künstlich, oder? Sondern ergibt sich dann aus der Situation heraus, weil das notwendig ist.
Ja, genau. Ja.
Haben Sie noch andere Sachen, die euch so in dem neuen Stundenplan auf dem Weg in ein bisschen andere Schule begleiten, so andere Elemente vom Schulalltag.
Sicher, also wir wollen mal Klassen nicht mehr einteilen nach Jahrgang, wie welche Klasse das eine ist nicht mehr wichtig, sondern wir wollen nach Piaget, entwicklungspsychologischer Aspekt, dass die Kinder so ein bisschen gleich Interesse haben, gleich soziale Entwicklung haben und Persönlichkeitsentwicklung haben.
Also von der Persönlichkeit auf dem gleichen Niveau stehen und nicht vom Alter her?
Nicht vom Alter her und dann können sie viel besser miteinander auch etwas machen. Aber wenn sie zum Beispiel Mathe, Deutsch und irgendwelche Fächer haben alle immer das Gleiche. Also haben alle Mathe. Und egal welche Klasse, alle haben Deutsch. Bei Englisch ist es halt so, dass nicht alle haben, aber dann haben sie etwas anderes halt. Aber sonst, wenn es immer geht, dann sind wir das Gleiche. Und das, dann kann man das Kind zum Beispiel in eine stärkere Gruppe schicken.
Ja, dann ist es natürlich möglich, oder? Dann, dann kannst du im Englischen höheres Niveau besuchen, als du in der Mathe vielleicht davor.
Ganz genau. Und dort, was mehr Unterstützung brauchen, sind es vielleicht in einem tieferen Niveau. Einfach so, dass sie quasi jeder seinen eigenen Lernstand tatsächlich hat, wie es der Lernplan 21 eigentlich vorgesehen hat.
Und dann ist es auch so von der Theorie her, das weiss ich aus der Praxis, wenn ein Kind dort gefordert ist, wo es tatsächlich steht, dann hat es auch nicht den Drang irgendwie zu stören, weil es ist ja dort, es kommt vorwärts, es sieht Ziel, es kann stolz sein auf sich. Ja.
Das ist schon die Hoffnung, dass es auch aufs Verhalten etwas ausmacht. Und ich weiss das auch aus früherer Erfahrung, dass es tatsächlich das Verhalten einen Einfluss hat, weil das Kind ist eigentlich selten bis kaum überfordert und auch nicht unterfordert. Das muss nicht warten, bis alle anderen Schüler auch so weit sind, sondern man ist eigentlich immer in einer leichten Forderung drin, ohne über- oder unterfordert zu sein. Und das ist sicher ein guter Aspekt.
Die Zone der nächsten Entwicklung.
Und das Letzte ist noch, dass wir am Morgen so Kopffächer haben. So Schwerpunktfächer, Mathe, Sprache, NMG. Und am Nachmittag haben wir so Herz- und Handfächer. Und da haben wir, dann machen wir beispielhaftes Lernen. Das heisst, wir tun, wenn man ja Kompetenzverständnis ganz aufnimmt, dann nachher kann man etwas verstehen und man kann es nachher richtig anwenden und umsetzen. Und dann muss ich nicht alles durchnehmen. Dann kann ich beispielhaftes Lernen machen. Also ich muss nicht, wenn ich mal weiss, wenn ich herausfinden, wie ein Nickel sich ernährt und wie er lebt und was, auf was es alles ankommt, bei so einem Tier leben, dann kann ich das auf den Hasen, auf den Fuchs und aufs Reh genauso anwenden und muss nicht jedes Tier durchgenommen haben. Oder?
Ja.
Und das ist eigentlich die Idee, die wir machen. Und dann können wir sie partizipieren. Das heisst, wir tun jedes Fach am Nachmittag Sport, also alles, was ist mit Sport, mit Werken, Textil, technisch, und zeichnen und alles, was mit Herz und Hand zu tun hat, dort können wir es wie Kurse ausschreiben und dann können sie sich einschreiben. Und wenn jetzt einer zum Beispiel im Sport sieht, alles rund um den Ball, dann findet es, ja, das wollte ich gerne mal, oder? Und ein anderes Kind liest, ja, aber nach dem Kurs kommt der Kurs Hindernisse überwinden, Körper kennenlernen. Also wenn ich zum Beispiel nicht so sportlich bin, wie kann ich ein Hindernis trotzdem überwinden und denke, das passt zu mir. Dann nachher schreibt sich da ein, sodass sie alle genug Lektionen haben, so nach dem Lehrplan. Aber sie sind doch ein bisschen partizipiert. Sie müssen nicht alles gemacht haben. Und das soll auch sehr viel der Motivation beitragen und auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Die Supersportler, die machen dann ein bisschen andere Kurse als die, die vielleicht eher Sport brauchen, mit Thema Ernährung und Bewegung, und die anderen brauchen dann exzessiven Sport oder
Herausforderung. Ja, richtig, ja. Dann verstehe ich richtig, ist das auch so ein bisschen blockweise organisiert, dann gehen sie vielleicht, weiß nicht, Woche, zwei, drei, besuchen sie dann den Kurs, oder also ist dann jeden Dienstag Nachmittag?
Nein, es ist dann immer am Nachmittag sind die Fächer, und es ist dann so, dass sie, so ein Kurs wird etwa ein Quartal gehen.
Ja. Gut, spannend. Gibt es noch etwas, was dir wichtig ist, was du gerne würdest erzählen?
Ich würde mir einfach wünschen, wir würden überall uns ausrichten auf Stärkenorientierung. und auch wirklich, muss einem Kind nicht sagen, was es nicht kann, das weiss es auch so. Ja, genau. Aber die Kinder, die zu uns kommen, die sagen, wenn ich frage, was kannst du gut, komme ich zu 90% Antwort über nichts. Und das ist keine richtige Einschätzung von dem eigenen Leistungsniveau. Und das finde ich traurig. Und ich finde es aber auch nicht einfach an der Regelschule. Also ich war lange genug gewesen, das hat seine Herausforderung. Ich würde noch einen Punkt ansprechen, der mir wichtig ist. Wir haben eine Schule entwickelt, die sagt, wir nehmen eine gaussische Kurve. IQ 100 ist der Durchschnitt der Kinder. 85 ist das unterste und 115 ist das oberste. Und die drunter sind, Die haben eine Lernbehinderung, die sind krank quasi, die kommen eine Diagnose über. Und die drüber sind, da wissen wir sowieso nicht viel anfangen. Die werden entweder andere achieven oder sie haben Glück und sie können ihre Leistung abholen.
Genau, sie passt sich irgendwie ein, oder?
Das ist jetzt überspitzt dargestellt. Ich weiss, dass man heute in der Begabungsförderung schon einiges macht. Ich weiss, dass wir mit Heilpädagogik in der Schule und alles machen, aber es ist doch ganz ein anderer Aspekt, wenn ich sage, wir machen die Schule für alle.
Danke vielmals für das Gespräch, Bobby. Ich habe es sehr wertvoll gefunden, mit dir auszutauschen, und wünsche dir von Herzen alles Gute.
Danke.
Bis bald.
Bis bald. Ich dir auch.
Bei der nächsten Folge von Schule im digitalen Wandel. Danke vielmals fürs Zuhören.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist? Dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.